willkommen zum Thieme-Podcast, Ihre Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Aufgabenstellungen von Zahnärzten in der forensischen Medizin von Bianca Gelbrich und Rüdiger Lessig. Einleitung.
Bei Rechtsmedizin denkt der Leser zuerst an Kriminalfälle, vermutlich sogar Leichenfunde, die aufzuklären sind. Der typische niedergelassene Zahnarzt, der kariöse Läsionen saniert, Wurzelkanalbehandlungen durchführt und mit prothetischen Versorgungskonzepten seinen Patienten erneut eine voll funktionsfähige Bezahnung schafft, oder der Fachzahnarzt, der Jungen und Mädchen bereits im Kindes- und Jugendalter durch kieferorthopädische Regulierungsapparaturen zu einem funktionalen, gesunden und langlebigen Gebiss verhilft, wird in der Regel nicht vermuten, dass in seinem beruflichen Alltag rechtsmedizinische Fragestellungen auftauchen könnten. Doch was, wenn die Kriminalpolizei um die Mithilfe bei der Identifizierung einer Leiche bittet? Oder wenn das Amtsgericht um ein Gutachten zum Lebensalter eines Flüchtlings ersucht. Dann haben wir plötzlich die unmittelbare Berührung mit der forensischen Medizin, die der Zahnarzt bis zu diesem Moment wahrscheinlich als etwas Exotisches, weit entfernt von seiner Alltagsrealität liegendes, angesehen hat. Dieser Artikel möchte den Lesern aufzeigen, weshalb die Zahnmedizin im Fachgebiet der Rechtsmedizin eine wesentliche Rolle spielt. Der Leser soll erfahren, dass jeder Zahnarzt in die Situation kommen kann, mit der Rechtsmedizin in Berührung zu kommen und erklärt bekommen, wie er dann mit seiner Expertise helfen kann. Zahnmedizinern, die sich für dieses Gebiet interessieren, soll vermittelt werden, wie und wo sie sich fortbilden können, um in diesem Bereich qualifiziert tätig zu sein. Da die Erstautorin sich in der Forschung vor allem mit der forensischen Altersschätzung befasst, wird dieser Aspekt besonders gewichtet sein. Dieser Artikel kann jedoch nicht den Anspruch erheben, ein Lehrbuch zu ersetzen. Er möchte die Schnittstelle herstellen zwischen interessierten Zahnärzten und dem spannenden Gebiet der forensischen Medizin. Als weiterführende Literatur seien dem Leser zum Beispiel die Bücher Rechtsmedizin oder Forensische Zahnmedizin empfohlen. Wer Interesse an aktiver Mitarbeit hat, kann sich an die Fachgesellschaften wenden, die am Ende dieses Artikels genannt werden. Im ersten Abschnitt stellen wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, wichtige praktische Einsatzgebiete der forensischen Zahnmedizin vor. Der zweite Abschnitt befasst sich mit methodisch-technischen Aspekten. Im dritten Abschnitt soll erklärt werden, wie ein Zahnarzt auch ohne besondere forensische Qualifikation im Falle forensischer Anfragen behilflich sein kann und wie interessierte Kolleginnen und Kollegen sich in diesem Bereich weiterqualifizieren können.
Einsatzgebiete der forensischen Zahnmedizin: Identifizierung von Toten.
Die Identifizierung von Toten spielt in verschiedenen Kontexten eine Rolle. Bei der gezielten Suche nach einem Vermissten muss geklärt werden, ob der Tote tatsächlich die vermisste Person ist. Bei zufälligen Leichenfunden muss ohne konkreten Anfangsverdacht ermittelt werden, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte. Beim Verdacht auf ein Verbrechen führt allein die Feststellung der Identität des Opfers zu dessen Kontakten, seinen Lebensumständen, dem Verlauf der letzten Tage oder Stunden seines Lebens und damit zu möglichen Tatmotiven, Tatumständen und letztlich zum Täter. Auch außerhalb von Kriminalfällen spielt die Identifizierung von Toten eine bedeutsame Rolle. Insbesondere in Katastrophenfällen ist es wichtig zu erfahren, ob eine vermisste Person noch leben könnte oder sich unter den geborgenen Leichen befindet. Selbst wenn über das Schicksal von Katastrophenopfern Gewissheit besteht, wie im Falle eines Flugzeugabsturzes, bei dem die komplette Passagierliste vorliegt, ist die Identifizierung der Opfer nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern eine Verpflichtung. Die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod. Für die Hinterbliebenen ist es ein unschätzbarer Trost, die sterblichen Überreste ihres Angehörigen beerdigen zu können. Insofern ist es eine wichtige Aufgabe des forensischen Mediziners, den Toten ein Gesicht, ihre Identität zu geben, damit sie am richtigen Ort von den richtigen Trauernden bestattet werden können. Die Identität eines Toten kann durch vielfältige Charakteristika bestimmt werden. Das Aussehen, Fingerabdrücke, genetische Merkmale, Operationsnarben, Endoprothesen, mitgeführte persönliche Gegenstände. Dinge, die meistens so charakteristisch sind, dass sie zur Identifizierung des Toten führen. Man unterscheidet dabei nach primären und sekundären Identifizierungsmerkmalen. Diese Unterscheidung basiert auf der Sicherheit der Aussage zur möglichen Identität. Zu den primären Merkmalen gehören die Fingerabdrücke, die DNA-Merkmale und der Zahnstatus unter einer Bedingung. Sie müssen auswertbar sein. Allerdings können mechanische Gewalt, Verwesung durch lange Liegezeit, das Liegen im Wasser, die Einwirkung von großer Hitze sowie die Wegnahme oder das Abhandenkommen von Eigentum einen Teil oder alle der eigentlich identifizierenden Charakteristika zunichte machen. In den meisten Fällen gewaltsamer Einwirkung durch Mensch oder Natur überstehen jedoch die Zähne die vernichtende Gewalt. Überwiegend aus Hydroxylapatit bestehend, zählt Zahnschmelz zum härtesten Material des menschlichen Körpers und ist daher oft noch intakt, wenn alles andere zerstört ist. Daher gelingt häufig noch, wenn alle anderen Methoden bereits versagen, die Identifizierung über den Abgleich des Zahnbefunds. Dies ist insbesondere aufgrund der hohen Individualspezifität dentaler Restaurationsmöglichkeiten beim vollbezahnten Gebiss gut möglich. Als Beispiel führen wir die Tsunami-Katastrophe in Thailand am 26.12.2004 an, bei der über 200.000 Menschen aus mehr als 30 Nationen den Tod fanden. Hier kamen internationale Expertenteams zur Identifizierung der Opfer zum Einsatz. Bei den bis Juli 2005 identifizierten deutschen Opfern trugen zur Identifizierung in 90,5% der Fälle odontostomatologische Befunde bei, in 12,8% Fingerabdrücke, in nur 2,6% DNA-Vergleiche und in 8,4% der Fälle wurden pathomorphologische Befunde herangezogen.
Merke. Zähne sind die widerstandsfähigste Substanz des menschlichen Körpers. Mit ihrer Hilfe können Identifizierungen gelingen, wenn alle anderen Methoden versagen. Altersschätzung von Toten.
Besteht bei einem Leichenfund kein gezielter Verdacht hinsichtlich der Identität der Person, so kann der Abgleich mit vermissten Fällen zum Identifizierungserfolg führen. Da ein Vergleich identifizierender Merkmale oft recht aufwendig ist, ist es sinnvoll, den in Frage kommenden Personenkreis zunächst auf einfachere Weise einzugrenzen. Anhand von biologischen Merkmalen, deren Beschaffenheit sich im Verlauf des Lebens verändert, kann das Alter der Person zum Todeszeitpunkt geschätzt werden. Diese Schätzung ist zwar nicht punktgenau, aber ein wahrscheinlicher Altersbereich lässt sich oft angeben. Zudem kann unter Berücksichtigung des Zustands der Leiche und der Umwelteinflüsse am Fundort versucht werden, die Liegedauer abzuschätzen. Bei der Suche nach der Identität des Toten kann man sich dann zunächst auf Personen konzentrieren, die in einem bestimmten Zeitraum vermisst wurden und zu dieser Zeit ein bestimmtes Alter hatten. Aber auch ein anderer Nutzen der Altersschätzung ist denkbar. Wird eine Person nach sehr langer Zeit tot aufgefunden, so kann eine Altersschätzung helfen, den möglichen Zeitraum des Todes einzugrenzen und sich so der Aufklärung der Todesumstände zu nähern. Eine solche Schätzung ist aber oft sehr vage, denn bei langer Liegedauer ist es schwer zu beurteilen, ob der Fundort auch der Ort des Todes ist und mit welcher Geschwindigkeit Verwesungsprozesse stattgefunden haben. Die Altersschätzung kann daher in solchen Fällen die kriminalpolizeiliche Ermittlung kaum unterstützen. Sie ist aber durchaus interessant im Bereich der forensischen Anthropologie bei der Einordnung historischer Funde.
Merke: Bei einem Leichenfund kann die Schätzung des Alters der Person zum Zeitpunkt des Todes zur Identifizierung oder zur Eingrenzung eines Tatzeitraums beitragen. Altersschätzung bei Lebenden im Strafverfahren.
In den meisten Ländern der Welt gibt es eine Altersgrenze für Strafmündigkeit. In Deutschland liegt diese Grenze bei 14 Jahren. Jüngere Kinder dürfen nicht in einem Strafprozess angeklagt werden. Außerdem hat der Gesetzgeber festgelegt, strafmündige Jugendliche für dieselbe Tat nach Jugendstrafrecht zu bestrafen, da ihnen hinsichtlich ihrer Handlungen und deren Folgen ein noch nicht ausgereiftes Urteilsvermögen zugebilligt wird. Zwischen 18 und 21 Jahren handelt es sich um Heranwachsende. Bei diesen kann Jugendstrafrecht angewandt werden, wenn dies in der Persönlichkeitsentwicklung des Täters begründet liegt. Ein angeklagter Heranwachsender hat Anspruch darauf, dass das Gericht diese Umstände prüft. Zuweilen kann das Alter eines jungen Straftäters nicht durch Dokumente festgestellt werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn zugewanderte Personen ihre Ausweise verloren oder nicht mitgeführt haben. Macht der Täter Strafunmündigkeit oder Anspruch auf Jugendstrafrecht geltend, so kann ein Altersgutachten angeordnet werden. Nach § 81a der Strafprozessordnung hat der Betroffene diesem Zweck dienende und verhältnismäßige Maßnahmen hinzunehmen. Dazu gehören medizinische Untersuchungen, insbesondere auch die Anfertigung von Röntgenbildern. Die Anordnung trifft in der Regel ein Richter, in Ausnahmefällen auch die Staatsanwaltschaft. Mit einer solchen Anordnung entfällt die in der Röntgenverordnung geforderte Indikationsstellung zur Anfertigung von Röntgenaufnahmen.
Merke: Zur Feststellung der Strafmündigkeit oder der Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts kann bei fehlenden Personaldokumenten eine Altersschätzung gerichtlich angeordnet werden. Altersschätzung bei Lebenden außerhalb des Strafverfahrens.
Auch andere Rechtsnormen außerhalb des Strafrechts bestimmen Verfahrensweisen, deren Anwendung vom Überschreiten einer Altersgrenze abhängig ist. Im Asylverfahren kann eine minderjährige Person, die bereits das 16. Lebensjahr vollendet hat, einen eigenen Antrag stellen. Minderjährige, also Personen unter 18 Jahren, die sich nicht in Begleitung von Erwachsenen befinden, haben Anspruch auf die Inobhutnahme durch das Jugendamt. Auch bei der Klärung von Rentenansprüchen ist das Alter maßgeblich. Prinzipiell entsteht die Notwendigkeit einer Altersschätzung, wie auch im Strafverfahren, durch fehlende Dokumente, die das chronologische Alter einer Person beweisen. Ob die Selbstauskunft des Betroffenen zugrunde gelegt wird, liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. Eine Begutachtung kann sowohl außergerichtlich erbeten als auch im Rahmen eines Gerichtsverfahrens aufgrund eingeklagter Ansprüche angefordert werden. Zu beachten ist, dass im Gegensatz zum Strafverfahren nicht automatisch ein Zwang zur Duldung auch medizinischer Untersuchungen ausgeübt werden kann. Allerdings erlegen verschiedene Rechtsnormen, so etwa § 49 des Aufenthaltsgesetzes, den Betroffenen Mitwirkungspflichten auf und ermächtigen zum Teil auch zu medizinischen Maßnahmen ohne medizinische Indikationsstellung. Für den Altersgutachter bedeutet das, in jedem Einzelfall die Rechtsgrundlage für das Anfertigen eines Röntgenbilds zu prüfen. Die Rechtsprechung in diesem Gebiet ist noch uneinheitlich und die Diskussion unter juristischen Experten noch im Gange, sodass es noch keine einheitlichen Aussagen über die Ermächtigung zum Röntgen bei bestimmten Fallgruppen gibt. Dies spiegelt sich auch in den derzeitigen Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Forensische Altersdiagnostik wider. Hier wird auf die Röntgenverordnung verwiesen und keine Empfehlung hinsichtlich des Anfertigens von Röntgenbildern ausgesprochen. Allerdings wird darauf hingewiesen, das Vorliegen von identitätsgesicherten Röntgenaufnahmen zu prüfen, die an anderer Stelle aufgrund ärztlicher Behandlungen erstellt wurden.
Merke: Auch außerhalb des Strafrechts kann ein Altersgutachten für die Entscheidung über die Anwendbarkeit einer Rechtsnorm angefordert werden. Kave: Beim Anfertigen von Röntgenbildern ist die Rechtsgrundlage zu prüfen. Methoden der forensischen Zahnmedizin. Zahnärztliche Identifizierung.
Zunächst erhebt der forensische Zahnmediziner an der Leiche die sogenannten Postmortem-Befunde. Parallel wird ermittelt, in welchen Einrichtungen Antemortem-Befunde zum Vergleich vorhanden sein könnten. Insbesondere kann versucht werden, den zuletzt behandelnden Zahnarzt des mutmaßlichen Opfers ausfindig zu machen, was in der Regel auch gelingt. Bei Katastrophenfällen mit einer größeren Zahl von Opfern oder Vermissten arbeiten ein Antemortem- und ein Postmortem-Team parallel und leiten gewonnene Daten sofort an eine zentrale Stelle weiter, die den Abgleich vornimmt und bei erfolgreicher Identifizierung Rückmeldung gibt, sodass die Teams wissen, in welchen Fällen noch weiter ermittelt werden muss. Potenziell sind alle in der zahnärztlichen Praxis dokumentierten Informationen als Antemortem-Befunde von Bedeutung. Bereits der Zahnstatus kann zu einem Identifizierungsergebnis führen, wenn etwa eine Gruppe von Opfern mit einer Vermisstenliste abzugleichen ist und eine Person antemortem ein charakteristisches Sanierungsmuster aufweist, das nur mit einem einzigen Postmortem-Befund verträglich ist. Andererseits würde etwa ein antemortem extrahierter Zahn, der beim Toten vorhanden ist, die entsprechende Identität ausschließen. Auch ein negatives Resultat ist ein Schritt voran bei der Identifizierung. Anhand einer Panoramaschichtaufnahme, OPG, kann man neben der Feststellung des Zahnbestands charakteristisch geformte Wurzeln oder Fehlstellungen zur Identifizierung heranziehen. Wurzelfüllungen, Wurzelspitzenresektionen oder Zahnersatz sind hilfreiche Charakteristika. Natürlich sind alle nach Anfertigung der Aufnahme durchgeführten Behandlungen, die das Erscheinungsbild im OPG verändern können, beim Abgleich zu berücksichtigen. Bei Nichtübereinstimmungen von Antemortem und Postmortem-Befund muss geklärt werden, ob dies zum Ausschluss der Identität führt. Ein Antemortem-wurzelbehandelter Zahn kann Postmortem nicht unbehandelt sein. Dagegen müsste bei umgekehrter Befundlage geprüft werden, ob zwischenzeitlich eine Wurzelbehandlung bei einem anderen Zahnarzt vorgenommen worden sein könnte. Auch Gipsmodelle können zur Identifizierung beitragen. Das Fissurenmuster der Okklusionsflächen ist insofern charakteristisch, dass es Menschen voneinander unterscheidet. Analog zu Befunden aus dem OPG sind die Veränderungen zu beachten, die durch Behandlung sowie durch Abrasion auftreten können. Hinzu kommt, dass Röntgenaufnahmen oder Gipsmodelle eventuell in der Dokumentation vorhandene Fehler aufdecken können. Weiterhin können Informationen zu prothetischen Behandlungen nützlich sein. Je mehr Seltenheitswert etwa eine Brückenkonstruktion aufgrund ihrer Ausführung hat, umso mehr kann sie zur Identifizierung beitragen.
Merke: Anhand der Unterlagen beim behandelnden Zahnarzt kann der letzte bekannte Antemortem-Status des Gebisses festgestellt werden, der durch Abgleich mit dem Postmortem-Befund oft zur Identifizierung führt. Merke: Es gibt keine universell einzige Methode der Identifizierung. Je nach Gegebenheiten sind Alternativen oder Kombinationen einzusetzen. Andere forensische Methoden zur Identifizierung. Wenngleich zahnärztliche Befunde am häufigsten zur Identifizierung führen oder beitragen, so sind zuweilen Postmortem-Befunde unvollständig oder gar unbrauchbar. Antemortem-Befunde sind nicht beizubringen oder nicht dem letzten Antemortem-Zustand entsprechend. Dann sind andere Methoden der Identifizierung hilfreich. Dazu kommt der Zeitfaktor. Welche Kombination von Postmortem- und Antemortem-Befunden ist schnell und unkompliziert beizubringen? Aus diesen Gründen sind andere Methoden, die vielleicht seltener den Identifizierungserfolg bestimmen, nicht minderwertig, sondern sie gehören gleichermaßen zum Repertoire der Identifizierungsarbeit. Fingerabdrücke sind eine klassische Methode der Identifizierung, die auch im Laienbereich den Freunden der Kriminalliteratur gut bekannt ist. Soweit die fragliche Person noch nicht erkennungsdienstlich erfasst wurde, lassen sich Antemortem-Befunde insbesondere im persönlichen Lebensbereich finden. Die Erhebbarkeit von Postmortem-Befunden kann durch Verwesung, Hitzeeinwirkung, Verschleierungstaten und andere Einwirkungen verhindert oder beeinträchtigt sein. Der genetische Fingerabdruck DNA ist aufgrund der im Erbgut gespeicherten Informationsmenge ein zuverlässiges Identifizierungsmittel, das mit dem Voranschreiten der Technologie auch methodisch immer besser wird. Antemortem-Daten sollten dabei zunächst bei direkt verwandten Personen erhoben werden, um die Identität über die Abstammung zu klären. Sollte dies nicht gelingen, kann man wiederum im persönlichen Lebensbereich der Betroffenen nach Proben suchen, so etwa Haarproben an Kämmen oder Speichelresten an Zahnbürsten, sofern man diese Gegenstände einer Person möglichst sicher zuordnen kann. Die Erhebung von Postmortem-Befunden kann durch Zersetzungsprozesse beeinträchtigt sein, während mechanische Zerstörung im Gegensatz zu Fingerabdrücken keine Rolle spielt. Sowohl bei Antemortem als auch bei Postmortem-Befunden muss die Kontamination durch Fremd-DNA ausgeschlossen werden, zum Beispiel bei gemeinsam benutzten Kämmen oder vermengten Leichenteilen, etwa in Flugzeugkatastrophen. Anderenfalls gelten die Proben als nicht verwertbar. Neben Dokumenten können auch andere persönliche Gegenstände wie charakteristische Schmuckstücke zur Identifizierung führen. Neben Störeinflüssen wie Beschädigung und Wegnahme muss berücksichtigt werden, dass bestimmte eigentlich einer Person zuzuordnende Gegenstände auch von einer Begleitperson mitgeführt werden können, zum Beispiel namentlich ausgestellte Reiseunterlagen, während sehr persönliche Teile wie Eheringe vermutlich nicht einer anderen Person zum Tragen gegeben werden. Tätowierungen, die einzigartig sind, können ihren Träger ebenfalls identifizieren. Wie auch bei Schmuckgegenständen könnten Antemortem-Informationen von persönlichen Fotos der Betreffenden, von ihnen nahestehenden Personen oder von den Herstellern dieser Kunstobjekte erhalten werden. Prothesen aus dem nicht-zahnärztlichen Bereich, zum Beispiel Gelenkprothesen, tragen auch zur Identifizierung von Personen bei. Einerseits wird der in Frage kommende Personenkreis dadurch eingegrenzt, dass es sich um einen Prothesenträger handelt. Andererseits kann in bestimmten Fällen die Identität hierdurch fast gesichert werden, zum Beispiel wenn bei einem Flugzeugabsturz nur eine einzige Person auf der Passagierliste beidseits Knietotal-Endoprothesen hatte. Die Information, ob eine Person Prothesen trug, kann über die Krankenkasse ermittelt werden. Wenngleich nicht zahnärztliche Prothesen auch robuster gegenüber Zerstörung und Verwesung sind als Weichteile, so haben sie gegenüber Zähnen im Identifizierungskontext einen Nachteil. Ein Gebiss, ob natürlich oder Prothese, hat jeder. Zahnärztliche Methoden der Altersschätzung.
Die Altersschätzung anhand von biologischen Merkmalen stützt sich auf Veränderungen, die der menschliche Körper im Verlauf des Lebens durchmacht. Dies sind zum einen Wachstums- und Entwicklungsprozesse im jüngeren Alter sowie Abnutzungs-, Umwandlungs- und Degenerationsprozesse ab dem Erwachsenenalter. Wenn für gewisse Altersstufen bestimmte Entwicklungsstadien oder Grade der Degeneration, zum Beispiel des Gebisses, typisch sind, erlaubt im Umkehrschluss der biologische Zustand des Gebisses eine Aussage über das wahrscheinliche Alter einer Person. Jedoch finden sowohl Wachstums- als auch Degenerationsprozesse nicht bei allen Menschen genau zum gleichen Zeitpunkt statt.
Merke: Der biologische Entwicklungs- oder Alterungszustand erlaubt nur den Rückschluss auf einen bestimmten Altersbereich. Man spricht deshalb sinnvoll nicht von Altersbestimmung, sondern von Altersschätzung.
Bei den zahnärztlichen Methoden der Altersschätzung aufgrund von Entwicklungsprozessen werden vor allem die Mineralisation und der Zahndurchbruch herangezogen. Dabei sind Durchbruchsstadien zwar ohne Röntgenbild erhebbar, doch der Mineralisationszustand liefert umfangreichere und präzisere Informationen und spielt daher eine dominante Rolle. Stellvertretend für verschiedene Systeme der Stadieneinteilung soll hier dasjenige von Demirjian vorgestellt werden. Diese Einteilung umfasst 8 Stadien, die mit Buchstaben von A für beginnende Mineralisation bis H für Mineralisation abgeschlossen bezeichnet werden.
Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Stadien. Kein Stadium zugeordnet. Krypte ohne Anzeichen einer Mineralisation. Stadium A. Erste Anzeichen der Mineralisation in Form von Höckerspitzen, die jedoch noch nicht miteinander verbunden sind. Stadium B. Mineralisationspunkte miteinander verbunden. Okklusionsfläche erkennbar. Stadium C. Krone zur Hälfte ausgebildet. Stadium D. Krone komplett ausgebildet. Beginn der Wurzelmineralisation. Stadium E. Zähne mit einer Wurzel. Gerade Wände der Pulpenkammer, Pulpenhorn erkennbar. Molaren. Beginnende Ausbildung der Wurzelbifurkation. Alle Zähne. Wurzellänge noch kürzer als Kronenhöhe. Stadium F. Zähne mit einer Wurzel. Wände der Pulpenkammer bilden ein langgezogenes, etwa gleichschenkliges Dreieck. Molaren. Ausbildung der einzelnen Wurzeln. Alle Zähne. Wurzellänge erreicht oder übersteigt Kronenhöhe. Apices sind trichterförmig geöffnet. Stadium G. Wurzeln fast komplett ausgebildet. Wände der Wurzelkanäle sind parallel. Apikale Enden noch offen. Stadium H. Apices geschlossen. Periodontales Ligament hat an Wurzel und Apex die gleiche Stärke.
Zur Altersschätzung wird das Mineralisationsstadium für jeden der Zähne 31 bis 37 anhand eines OPG bestimmt. Diesen Stadien wird, spezifisch für die Geschlechter und die Zahnposition, über Tabellen ein Punktwert zugeordnet. Die Addition der Punktwerte ergibt eine Zahl von maximal 100. Den Punktesummen wird, wiederum über separate Tabellen für Jungen und Mädchen, das geschätzte Alter zugeordnet. Diese Methode ist geeignet für einen Altersbereich von 3 bis 16 Jahren. Beispiele für die Altersschätzung nach der Demirjian-Methode zeigen die Abbildungen 2 bis 4. In diesen Fällen ist das chronologische Alter bekannt und kann mit dem geschätzten dentalen Alter verglichen werden. Ist die Mineralisation bis zu den zweiten Molaren fast oder vollständig abgeschlossen, so eignet sich diese Methode nicht mehr. Für die Feststellung der Volljährigkeit ist sie offensichtlich ungeeignet, aber auch für die Absicherung der Strafmündigkeit eines Täters gilt sie als unzureichend. Daher wurden die Demirjian-Stadien auch auf die dritten Molaren übertragen. Der Rückschluss auf das mögliche Alter erfolgt über publizierte Daten aus Referenzstudien, in denen das typische Alter und dessen Streuung für die einzelnen Mineralisationsstadien angegeben werden. Die Beurteilung der dritten Molaren ist insbesondere vorzunehmen, wenn es um die Frage der Überschreitung rechtlich relevanter Altersgrenzen geht, wie 14, 16, 18 und 21 Jahre. Die Zahnmineralisation kann bei verschiedenen Ethnien zeitlich unterschiedlich verlaufen. Die Ursachen hierfür werden noch diskutiert, jedoch sollte aus diesem Grund in einem forensischen Gutachten auch die mutmaßliche ethnische Herkunft der zu beurteilenden Person angegeben werden. Auf dieser Grundlage sollte die passende Referenzliteratur ausgewählt werden, anhand derer aus den Mineralisationsstadien auf das Alter geschlossen wird. Beachtet man dies nicht, könnte die Altersschätzung als fehlerhaft angesehen werden. Entstammt zum Beispiel eine Person einer Population, deren Zähne früher mineralisieren im Vergleich zu der Population, deren Referenzdaten zum Vergleich herangezogen werden, so könnte das Alter dieser Person zu hoch geschätzt werden.
Merke: Die Zahnmineralisation kann bei verschiedenen Ethnien zeitlich unterschiedlich verlaufen. Deshalb ist die mutmaßliche ethnische Herkunft der zu beurteilenden Person anzugeben.
Eine Alternative zur Bewertung einzelner Zähne sind Atlas-Methoden. Hier wird für alle Altersstufen eine schematische Abbildung der typischen Entwicklung der gesamten Dentition gegeben. Das OPG der zu beurteilenden Person wird mit den Atlas-Bildern verglichen. Als geschätztes Alter wird dasjenige angegeben, dessen Referenzabbildung die beste Übereinstimmung mit dem OPG-Befund zeigt. Ein Beispiel ist der London Atlas of Tooth Development and Eruption. Der Atlas kann als PDF-Datei aus dem Internet heruntergeladen werden.
Kave: Im Falle von Nichtanlagen können die Mineralisation, Eruption und Resorption der vorhandenen Zähne retardiert sein, was zu einer Unterschätzung des chronologischen Alters führt.
Nach dem Abschluss der Zahnentwicklung können Alterungsprozesse der Zähne zur Altersschätzung herangezogen werden. Ein Merkmal ist die Abrasion, für die Gustafsson eine Klassifikation vorgeschlagen hatte. Ein Vorteil ist die einfache Erhebbarkeit. Nachteilig ist die große Streuung, die durch vielfältige Faktoren wie Schmelzhärte, Ernährung und individuelle Kaugewohnheiten bewirkt wird und die daraus resultierende geringe Präzision dieser Schätzmethode. Eine weitere Methode nutzt die Ablagerung von Sekundärdentin in den Wurzelkanälen mit fortschreitendem Lebensalter. Im OPG können die Durchmesser von Wurzelkanälen und Zahnwurzeln vermessen werden. Das Verhältnis dieser beiden Maße wird mit dem Lebensalter kleiner und ist daher zur Altersschätzung geeignet. Für den Kliniker sind die Wurzelkanäle älterer Menschen scheinbar in schlechterer Qualität dargestellt, tatsächlich handelt es sich jedoch um anatomische Veränderungen. Eine nicht vom Zahnarzt allein durchführbare Methode nutzt die Racemisierung der Asparaginsäure. Diese Aminosäure besitzt eine L- und eine D-Form, wobei sich das Verhältnis der Anteile beider Formen mit fortschreitendem Lebensalter zugunsten letzterer verschiebt. Liegt das D-zu-L-Verhältnis bei einem Jugendlichen mit abgeschlossener, permanenter Dentition bei etwa 1:40, so steigt es innerhalb von 60 Jahren kontinuierlich auf das 2,5-fache dieses Wertes. Die Anwendung dieser Methode erfordert die Einsendung eines extrahierten Zahns an ein für diese spezielle Bestimmung ausgestattetes Labor. Bei Lebenden kommt diese Methode eher im höheren Lebensalter zur Anwendung, insbesondere bei der Klärung von Rentenansprüchen. Es versteht sich von selbst, dass die Einwilligung des Betroffenen erforderlich ist.
Merke: Zahnmineralisation und Zahndurchbruch sind die wichtigsten Kriterien zur Altersschätzung in der Entwicklungsphase. Im späteren Alter kann auf Merkmale der Degeneration und der biochemischen Veränderung zurückgegriffen werden. Andere forensische Methoden zur Altersschätzung: Prinzipiell können zur Altersschätzung alle biologischen Strukturen herangezogen werden, die mit fortschreitendem Alter gut beurteilbare Veränderungen durchlaufen. Ein wichtiges Merkmal, das zur Altersschätzung bei Kindern und Jugendlichen herangezogen werden kann, ist die Entwicklung der Handknochen. Aufnahmen der Hand können routinemäßig auch im zahnärztlichen Bereich vorliegen. Diese werden im Rahmen kieferorthopädischer Behandlungen herangezogen, um zu bestimmen, ob der Wachstumsgipfel noch bevorsteht oder schon überschritten ist. Zum anderen ist es bei kieferorthopädisch-chirurgischen Behandlungen wichtig festzustellen, ob das Knochenwachstum schon als abgeschlossen angesehen werden kann. Forensische Methoden der Altersschätzung stützen sich auf eine komplexe Einschätzung der Entwicklung der Handknochen, wobei den Entwicklungsstadien der Epiphysen eine besondere Rolle zukommt. von deren erster Sichtbarkeit, dem Wachsen bis zum Erreichen der Breite der Metaphyse, deren Überkappung, dem beginnenden bis vollständigen Zusammenwachsen, bis schließlich nur noch eine blasse Narbe zwischen Epiphyse und Metaphyse zu erkennen ist. Auch die distalen Epiphysen von Ulna und Radius, die auf eine Handröntgenaufnahme gut abgebildet sein sollten, werden in die Bewertung einbezogen. Für die Altersschätzung aufgrund der Handentwicklung gibt es verschiedene Schemata. Eine Gruppe davon sind die sogenannten Atlas-Methoden. Für beide Geschlechter und jede Altersgruppe gibt es eine Referenzaufnahme, die unter zahlreichen Aufnahmen von Personen desselben Alters ausgewählt wurde und die Mitte der alterstypischen Entwicklung repräsentiert. Zu jeder Aufnahme werden außerdem alterstypische Merkmale verbal beschrieben. Der Gutachter sucht aus dem Atlas das Referenzbild aus, das hinsichtlich der alterstypischen Merkmale mit der Aufnahme der zu beurteilenden Person die größte Ähnlichkeit aufweist und ordnet der Person das dem Atlasbild entsprechende Alter als geschätztes Alter zu. Bei der Auswahl muss eine Abgrenzung sowohl gegenüber den Referenzbildern höherer als auch niedrigerer Altersstufen erfolgen. Interessanterweise liefern die Atlas-Methoden nach Thiemann-Nitz und Greulich-Pühle annähernd gleiche Resultate, obwohl die Referenzabbildungen aus völlig unterschiedlichen Populationen stammen. Erstere wurden an Kindern in Ostdeutschland erhoben, letztere an australischen Aborigines. Eine andere Variante ist, wie zum Beispiel von Tanner und Whitehouse vorgeschlagen, für die Knochenepiphysen Entwicklungsstadien zu definieren, analog dem Demirtian-Schema für Zähne. Für die Stadien einzelner Epiphysen werden Punktwerte angegeben, die dann addiert werden. Aus der Punktesumme wird über eine Tabelle das geschätzte Alter abgelesen. Da die Entwicklung der Hand typischerweise mit dem Erreichen des Erwachsenenalters abgeschlossen ist, wenngleich es natürlich auch hier eine gewisse Varianz gibt, können Altersstufen oberhalb von 18 Jahren mit dieser Methode nicht unterschieden werden. Soll das Erreichen der Altersgrenze von 18 oder 21 Jahren gesichert werden, so hilft die Beurteilung der medialen Clavicula-Epiphysen. Deren Entwicklung ist erst im dritten Lebensjahrzehnt abgeschlossen. Schmeling und Mitarbeiter definieren dafür 5 Entwicklungsstadien und geben Referenzalterswerte an. Auch für die Halswirbel, die im Fernröntgenseitenbild beurteilt werden können, gibt es Klassifizierungen in Entwicklungsstadien und Vorschläge, diese zur Altersschätzung einzusetzen. Die Validierung dieser Verfahren konnte jedoch bislang nicht dazu führen, dass diese Methoden routinemäßig im forensischen Bereich empfohlen werden. Seit einigen Jahren werden internationale Studien durchgeführt, die das Ziel haben, mittels molekulargenetischer Methoden Rückschlüsse auf das biologische Alter zu erhalten. Diese Methoden sind allerdings noch nicht in der Routine anwendbar. Kombinierte Anwendung von Methoden.
Die biologische Entwicklung weist in der Population eine hohe Spannbreite auf. Wenn etwa bei einem Knaben der Stimmwechsel mit 11 Jahren einsetzt und bei einem Klassenkameraden erst 3 Jahre später, so ist dies Ausdruck einer natürlichen Variabilität, die weder bei dem einen noch dem anderen Jungen eine pathologische Abweichung von der Norm darstellt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Schätzung des wahrscheinlichen Alters aus einem bestimmten biologischen Entwicklungsstand nicht exakt, sondern mit einer bestimmten Fehlertoleranz behaftet ist. Daher sprechen wir von Altersschätzung, nicht von Altersbestimmung. Dieser Terminus wäre irreführend. Wenn wir zum Beispiel aufgrund der Mineralisation der dritten Molaren das wahrscheinlichste Alter mit 16 Jahren angeben, bei einem 95% Toleranzbereich von plus minus 2 Jahren, so bedeutet das, unter 100 beurteilten Personen mit demselben Mineralisationsstand der dritten Molaren erwarten wir ein mittleres Alter von 16 Jahren. Allerdings verteilen sich die tatsächlichen chronologischen Alter von 95 dieser Personen im Bereich von 14 bis 18 Jahren und 5 Personen haben sogar ein Alter außerhalb dieses Bereichs. Mit solchen, bei einigen Methoden auch größeren Abweichungen muss bei der forensischen Altersschätzung gerechnet werden. Um die Genauigkeit forensischer Altersgutachten zu verbessern, wird die kombinierte Anwendung möglichst aller für den infrage kommenden Altersbereich passenden Methoden gefordert. Dabei können sich aus verschiedenen Methoden auch bei fehlerfreier Anwendung sehr unterschiedliche Altersschätzungen ergeben. Dies ist nicht der Ausnahmefall, sondern die Regel, denn die dentale und die skeletale Entwicklung verlaufen nicht absolut synchron. Dieser Umstand, der aus Sicht des Klinikers eher nachteilig erscheint, ist in der Forensik die Grundlage für den Zugewinn bei Anwendung mehrerer Methoden. Wenn alle Methoden zum gleichen geschätzten Alter führen würden, so würde aus einer zweiten Methode keine Information gewonnen werden, die nicht schon in der ersten enthalten wäre. Die Tatsache aber, dass eine Methode das Alter einer Person überschätzen und eine andere es unterschätzen kann, bietet die Möglichkeit, dass die Schätzfehler einander ausgleichen können, was zu einer besseren Genauigkeit führt. Der Gutachter muss also aus mehreren, in der Regel verschiedenen Schätzwerten ein Gesamturteil über das wahrscheinliche Alter bilden. Kritiker der forensischen Altersschätzung verweisen gern auf die unterschiedlichen Schätzwerte, die sich bei derselben Person anhand verschiedener Methoden ergeben können. In der Tat ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel das aus der Handaufnahme geschätzte Alter 2 Jahre unter dem chronologischen Alter liegt, während das aus den dritten Molaren geschätzte Alter 2 Jahre darüber liegt. Die beiden Schätzungen würden sich also um 4 Jahre unterscheiden. Solche Diskrepanzen treten natürlich seltener auf als kleinere Differenzen, aber auch sie sind Folge der natürlichen Variabilität der biologischen Entwicklung und nicht Ausdruck einer vermeintlichen konzeptuellen Untauglichkeit forensischer Methoden der Altersschätzung. Ein Gutachter sollte in einer solchen Situation auch in diesem Sinne das Gesamturteil aus den Daten bilden und nicht der Versuchung erliegen, die Einzelergebnisse zu verschieben und sie besser einander anzupassen. Häufig moniert wird auch die Heranziehung einer Handaufnahme im Kontext der Prüfung des Erreichens der Altersgrenze von 18 Jahren bei unbegleiteten, nach eigenen Angaben minderjährigen Flüchtlingen. Hier geht es um den Anspruch auf Inobhutnahme durch das Jugendamt. Richtig ist, dass vollentwickelte Handknochen zwar mit dem Erwachsenenalter verträglich sind, dieses aber nicht beweisen können, weil das Endstadium der Handentwicklung auch schon im Alter unter 18 Jahren erreicht werden kann, wenngleich nur von einer Minderheit. Umgekehrt hat der forensische Gutachter nicht die Aufgabe, Fakten gegen den Anspruch der betroffenen Person zu suchen, sondern alle Fakten zu prüfen, die zur Klärung des fraglichen Sachverhalts beitragen. Das Handröntgenbild könnte sehr wohl die geltend gemachte Minderjährigkeit der betroffenen Person stützen und gehört damit zu den Beweismitteln, wenn es um die Altersgrenze von 18 Jahren geht. Das Weglassen dieser Untersuchung könnte dem Gutachter als Befangenheit zu Ungunsten des Beurteilten ausgelegt werden.
Merke: Methoden der Altersschätzung sind aufgrund biologischer Variabilität mit Ungenauigkeiten behaftet. Methodenkombination verbessert die Genauigkeit und ist daher obligatorisch. Kave: Die Nichtanwendung einer Untersuchungsmethode, die zur Beweisfrage beitragen könnte, kann den Wert des Gutachtens in Frage stellen. Mitwirkung durch niedergelassene Zahnärzte: Bereitstellung von Beweismitteln.
Jeder Zahnarzt, auch der sich ansonsten nicht mit forensischen Angelegenheiten befasst, kann in die Situation geraten, dass er behördlicherseits um die Mithilfe bei einer Identifizierung gebeten wird. Dies kann geschehen, wenn ein unbekannter Toter gefunden wird, bei dem gewisse Hinweise auf dessen mögliche Identität nahelegen, dass es sich um einen Patienten der betreffenden Praxis handeln könnte. Zum anderen würden bei einer Katastrophe, etwa einem Flugzeugabsturz, unter anderem die behandelnden Zahnärzte der mutmaßlichen Opfer laut Passagierliste ausfindig gemacht. In diesen Fällen suchen die Ermittler nach Antemortem-Befunden, die durch Zuordnung zu den Postmortem-Befunden zur Identifizierung des Opfers beitragen. Der behandelnde Zahnarzt soll dies unterstützen, indem er alle Informationen zur Verfügung stellt, um den letzten bekannten Antemortem-Zustand so genau wie möglich zu beschreiben. Dazu gehören der letzte Zahnstatus, das aktuellste OPG und Zahnfilme, aber auch eventuell angefertigte Gipsmodelle, Detailinformationen zu prothetischen Einbauten und natürlich auch Aufzeichnungen über Behandlungen, die zu Veränderungen gegenüber der letzten Röntgenaufnahme oder gegenüber einem Modell geführt haben. Die Mitwirkung des behandelnden Zahnarztes beschränkt sich auf die Bereitstellung der Antemortem-Unterlagen. In keinem Fall wird er dazu aufgefordert werden, Vergleiche mit Postmortem-Befunden anzustellen. Dies ist Aufgabe der forensischen Zahnärzte. Dabei stellt sich die Frage nach der Rechtsgrundlage der Übergabe von Befundmaterial an die ermittelnden Behörden. Wohl kaum ein Patient wird seinen Zahnarzt für einen solchen Fall vorsorglich von der Schweigepflicht entbunden haben. Hier darf aber vom mutmaßlichen Willen des Patienten ausgegangen werden. Es ist legitim anzunehmen, dass der Betroffene seine Identifizierung und die Übergabe seiner sterblichen Überreste an die Hinterbliebenen zur Bestattung gewollt hätte. Unter dieser Maßgabe ist die Überlassung der Unterlagen an die Ermittler gerechtfertigt und stellt auch den letzten Dienst dar, den der Zahnarzt seinem Patienten erweisen kann. Bei der Aufklärung einer eventuell an ihm begangenen Gewalttat erfolgen die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft gemäß der Strafprozessordnung, der StPO, und ermöglichen auf dieser Basis die Herausgabe notwendiger Daten. Dazu sollte aber immer ein entsprechender Beschluss vorgelegt werden.
Merke: Die Herausgabe von Befundunterlagen eines Patienten zur Identifizierung im Todesfall ist gerechtfertigt, da sie dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen entspricht. Gutachtertätigkeit.
Prinzipiell kann jede Person, die aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung über ein bestimmtes Fachwissen und bestimmte Fähigkeiten verfügt, von einem Gericht als Gutachter in einer Angelegenheit angerufen werden, zu deren Klärung sie aufgrund ihrer fachlichen Fähigkeiten qualifiziert erscheint. Dies kann auch niedergelassene Zahnärzte einschließen. Soweit man gutachterlich tätig sein möchte, ist es empfehlenswert, sich über die zahnärztliche Routine hinausgehendes entsprechendes Wissen anzueignen. Denn als Gutachter verantwortet man die Inhalte des Gutachtens und ist gegebenenfalls auch dafür haftbar. Der um ein Gutachten ersuchte Experte muss richtig einschätzen, ob er über die spezielle Qualifikation verfügt, die für die gestellten Beweisfragen erforderlichen Untersuchungen vorzunehmen, die richtigen Beweismittel heranzuziehen und zu bewerten, sowie schließlich ein sachgerechtes Urteil abzugeben. Der Experte muss weiterhin unbefangen sein, sowohl in Bezug auf eine zu beurteilende Person als auch in der Sache, in der er zu urteilen hat. Schließlich sollte man auch die erbetene Expertise im gesetzten Zeitrahmen erbringen können. Ein Auftrag für ein Gutachten sollte nur angenommen werden, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind. Der Gutachter sollte weiterhin wissen, welche Untersuchungen im Kontext der Beweisfrage zu den anerkannten Regeln der Kunst gehören. Lautet etwa im Rahmen eines Strafprozesses die Beweisfrage auf Voll- oder Minderjährigkeit, also die zwingende oder nur mögliche Anwendung des Jugendstrafrechts, so sind in der Regel ein OPG, eine Handröntgenaufnahme und ein Clavicula-CT erforderlich. Außerdem ist jedoch auch eine körperliche Untersuchung mit Feststellung des Pubertätsstadiums durchzuführen, um zu beurteilen, ob die betreffende Person als normal entwickelt gelten kann oder ob Störungen vorliegen, die die Anwendung üblicher Altersschätzungsverfahren in Frage stellen. Wer sich in einer solchen Situation auf die orale Inspektion beschränkt und etwa aufgrund der vollständig durchgebrochenen dritten Molaren die Volljährigkeit feststellt, gibt mit Sicherheit kein vollwertiges Gutachten ab und muss möglicherweise sogar damit rechnen, von der Gegenpartei erfolgreich verklagt zu werden. Auch über die erforderlichen Inhalte eines Gutachtens sollte man sich vorab informieren. Dazu gehört die Benennung der zur Verfügung gestellten und selbst angefertigten Beweismittel, zum Beispiel Röntgenbilder, sowie der durchgeführten Untersuchungen und gegebenenfalls die dazugehörige Fotodokumentation. Weiterhin müssen alle relevanten Befunde notiert werden. Wenn eine Befunderhebung unsicher ist, etwa wegen schlechter Bildqualität, sollte dies notiert werden. Auch Befunde, die nicht unmittelbar die Beweisfrage berühren, sollten notiert werden, zum Beispiel ein angebrochener Mittelhandknochen. Hierzu kann notiert werden, dass diese Verletzung für die Altersschätzung nicht relevant ist. Die Wertung, die Verletzung könne auf einen heftig ausgeführten Handkantenschlag hinweisen, sollte man jedoch unterlassen, wenn man nicht danach gefragt wurde. Dies könnte als Befangenheit ausgelegt werden. Die Referenzliteratur für die eingesetzten Methoden der Altersschätzung ist außerdem anzugeben. Gegebenenfalls ist auch die Auswahl der Methoden zu begründen. Schließlich ist eine klare Antwort auf die Beweisfrage zu formulieren. Lautet diese auf das Erreichen der Altersgrenzen von 18 bzw. 21 Jahren und schätzt man das wahrscheinliche Alter auf 21,5 Jahre, so wird man dazu angegeben, dass die Volljährigkeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, während das Überschreiten der Grenze von 21 Jahren zwar eher wahrscheinlich ist, jedoch aufgrund der biologischen Variabilität nicht als gesichert gelten kann. Die Einschätzung Jugendstrafrecht sollte aufgrund der selbstsicheren Urteilsfähigkeit des Betroffenen nicht zur Anwendung kommen, gehört nicht in ein Altersgutachten, denn es ist nicht Bestandteil der Beweisfrage. Danach wird das Gericht nach Ermessen einen psychologischen Gutachter fragen. Ebenso sollten alle Wertungen unterbleiben, die den Vorwurf der Befangenheit begründen könnten. Die Aussage, die Selbstauskunft des Untersuchten, 17 Jahre alt zu sein, sei angesichts der Befunde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch, ist eine korrekte Feststellung. Die Wertung dagegen, diese Selbstauskunft sei unglaubwürdig angesichts des hämischen Grinsens, mit dem sie vorgetragen wurde, ist nicht objektiv und führt sehr wahrscheinlich zur Ablehnung des Gutachtens wegen Befangenheit. Wer gutachterlich tätig sein möchte, sollte dazu die einschlägige Fachliteratur kennen, die anzuwendenden Methoden trainieren und hinsichtlich der rechtlichen Aspekte des Gutachterwesens kundig sein. Fortbildungsangebote hierzu, auch zertifizierte Ringversuche zur Altersschätzung, findet man zum Beispiel bei der Arbeitsgemeinschaft Forensische Altersschätzung ACFAT unter http://campus.uni-münster.de/acfat-start.html oder über den Arbeitskreis Forensische Odonto-Stomatologie ACFOS unter http://www.acfos.com. Die diesjährige Jubiläumstagung zum 40-jährigen Bestehen des ACFOS findet am 8.10.2016 in der Zahnklinik der Universitätsmedizin in Mainz statt. Weiterführende Informationen unter http://www.acfos.com/der-acfos.html.
Fazit: Zähne sind besonders widerstandsfähig gegenüber zersetzenden und zerstörenden Einflüssen. Sie spielen daher eine herausragende Rolle in der forensischen Medizin. Aufgrund der individuellen Vielfalt ihrer Morphologie und möglicher Sanierungsmuster tragen Zähne oft zur Identifizierung von Toten bei. Aufgrund der Entwicklungs- und Degenerationsprozesse, die Zähne im Verlauf des Lebens durchmachen, eignen sie sich zur Schätzung des Alters sowohl bei Toten als Beitrag zur Identifizierung wie auch bei Lebenden ohne dokumentierten Altersnachweis zur Prüfung des Erreichens rechtlich relevanter Altersgrenzen. Aufgrund der natürlichen Variabilität im zeitlichen Verlauf der Entwicklung und Degeneration ist die Altersschätzung aus einer einzelnen Methode mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die Kombination mehrerer Methoden ist erforderlich, um die Genauigkeit zu verbessern. Jeder Zahnarzt kann um Mithilfe bei einer Identifizierung durch Bereitstellung von Befundunterlagen ersucht werden, wenn ein Todesopfer mutmaßlich mit einem seiner Patienten identisch ist. Jeder Zahnarzt kann aufgrund seiner beruflichen Ausbildung um ein Altersgutachten ersucht werden. Diesen Auftrag sollte man aber nur annehmen, wenn man sich die dafür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet hat. Wer sich weitergehend für Identifizierung und Altersschätzung interessiert oder gar an deren praktischer Ausübung teilnehmen möchte, findet Fortbildungsangebote und Kontakte über den Arbeitskreis Forensische Odontostomatologie, ACFOS und die Arbeitsgemeinschaft Forensische Altersdiagnostik, ACFAT.